So, warte mal, ich mach mal noch ganz kurz meine Kleiderschränke auf für den Sound.
Moment.
Oh, das macht wirklich einen Unterschied. Krass. Alter. Das lasse ich jetzt so. Das ist richtig gut.
Also am besten für einen Raumsound, also das ist natürlich illusorisch für einen Typen wie dich, aber am besten sind Bücher. Die erzeugen halt eine sehr große Oberfläche zum Dämmen. Deshalb hast du in vielen Studios
Ich weiß. Da auch dieses Studio, wo Rammstein hier das letztens da aufgenommen hatte, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, dieses La Fabrique in der Nähe von Marseille.
Ist ja, glaube ich, ist auch sehr. Also ich weiß nicht, wo es ist, aber irgendwo in Frankreich waren sie ja.
Ja,
ja, genau. Ja, ja, das sieht immer gut aus, ist relativ günstig. Also keine Ahnung, ne, so ein laufender Meter Bücher, wo es keinen interessiert, was es ist für Bücher, kriegst du im Antiquariat auf jeden Fall billiger als Dämmstoff bei Thomann.
Also da brauchst du eigentlich nur durch die Innenstadt von Halle laufen und die ganzen zu verschenken Kisten mitnehmen und zack, hast du ein ganzes Studio voll.
Ja, musst du halt aufpassen, dass du da nicht hier Mein Kampf und sowas dann drinstehen hast.
Ne? So die aber typische Literaturenhalle, naja,
ja, man kennt's. Eben.
Naja. Tja. Haben wir jetzt schon angefangen oder ist das jetzt noch Vorgeplänkel?
Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex.
Ich habe keine Ahnung, das muss man dann mal sehen, wie der Podcast immer so läuft. Ne? Manchmal ist es dann so am Anfang schon so 2 Minuten am interessantesten gewesen, wo wir noch gar nicht eigentlich beim Podcast waren. Und das muss man dann drin lassen, weil sonst der ganze Podcast hohl ist.
Ja, Mike, ich weiß noch überhaupt gar nicht, ich weiß überhaupt gar nicht mehr, wie Podcast überhaupt funktioniert, ne? Das ist jetzt so lange her.
Also, dass wir nicht wissen, wie ein Podcast funktioniert, das haben unsere Hörer schon zur Genüge bewiesen bekommen. Also, ich denke, das ist nicht die Messlatte, über die wir noch drüber müssen. Da sind wir eher so im Limbo unterwegs.
Naja, also im Endeffekt, in der Unterwältigung sind wir einfach stringent geblieben.
Ja, ja, in der Unterwindung der widrigen Umstände.
Ja, somit herzlich willkommen im Jahr 2022.
Bitte hallo, frohe Ostern, schöne Weihnachten und so weiter. Ja, unser Jahresrückblick hatte ja auch ein bisschen gedauert, bis er abgeloadet wurde, ne, und geschnitten wurde. Aber 2 Stunden geiles Material. Auf jeden Fall. Wer sich das nochmal reinziehen möchte, kann ich da hier gerne als Fußnote hier mal quer verweisen. Auf jeden Fall.
Genau, also ich denke, es war ganz, ganz nett. Und der Mike wirkte betrunken, obwohl das gar nicht war. Das Solidaritätsbetrunkenheit. Das ist gut, wenn man das kann als Anti-Alkoholiker.
Das passiert einfach. Also das ist dann, wenn man in so einem Räumchen ist, da noch mit Sauerstoffmangel und jeder Menge dummen Kommentaren und so weiter, und dann fängt man auch irgendwann an zu lallen. Ist einfach ja, so.
Beim Sprechen so viel Sauerstoff veratmet, dass du dich dann selber hast benommen machen können. Sehr gut. Das ist eine gute Taktik. Physikalisch auch nachvollziehbar. Aber ganz ehrlich, ich finde es ja schon ein bisschen schade, dass wir gerade so selten zum Sprechen gekommen sind, weil ich das ja sehr gerne mit dir tue. Und deswegen
geht mir genauso. Also mit dir, nicht mit mir.
Aber nee, deswegen freue ich mich, dass wir uns mal wieder sprechen. Ist bestimmt einiges.
Wir werden uns bestimmt wieder sprechen.
Ja, ich wollte es gerade sagen, ey. Oh, nee. Ja,
den kann man nicht liegen lassen.
Nee, komm, nee. Also. Das stimmt. Der lag einfach so rum, als wäre es ein 2-Mark-Stück. Ein 5-Mark-Stück.
Viel besser. Einfach aus der Tasche gefallen.
Eins der besten Kindheitserinnerungsmomente, die ich noch so habe, als ich ein 5-Mark-Stück gefunden habe.
Echt?
Das ist richtig eingebrannt in meiner Erinnerung. Das 5-Mark-Stück. Ich weiß sogar noch wo.
Okay, cool. Und liegt es noch dort oder hat es das aufgehoben?
Also ich war tatsächlich damals schon in der Lage, so einen großen Betrag auf meine Schultern.
Ich wollte gerade sagen, was hast du gemacht? Hast du einfach so weitergelebt, als ob nichts passiert wäre, oder?
Ja, es hat schon viel verändert, weil man ja dann plötzlich mal so den finanziellen Spielraum hat und die Macht, die das mit sich bringt, ne? Die Macht, sagen zu können, ich kaufe mir jetzt davon einfach mal 10 Kugeln Eis und habe dann immer noch 2 Mark übrig.
Ja, damals war das wohl noch so, ne?
Das ist auch nicht übertrieben. Also die Kugel Eis hat bei uns irgendwie 30 Pfennig gekostet oder 20 Pfennig.
Hm. Ja, jetzt kriegst du dafür anderthalb Kugeln Eis und wirst fürs Restgeld von der Toilettenfrau noch dumm angeguckt, weil es zu wenig ist. Ne? So ist das wahrscheinlich. Aber ja, das ist ja kein Geheimnis, dass früher alles besser war. Ne?
Das stimmt. Genau. Dazu braucht ihr uns ja eigentlich auch nicht. Wobei ich natürlich mir auch die Frage stelle, wozu braucht ihr uns überhaupt? Ja. Aber... betretenes Schweigen.
Das werde ich auch nicht rausschneiden, das betretene Schweigen, um Gottes Willen. Nee, das ist, also sag mal, wie ist es dir denn jetzt ergangen in den ersten beiden, zweieinhalb, drei Wochen des neuen Jahres?
Ich habe mir ein paar Blasen gelaufen, tatsächlich. Das daran leide ich gerade sehr, weil ich gerade nicht weiß, welche Schuhe ich anziehen soll auf meinem Laufband, das ich jetzt hier direkt unter meinem Büro-Schreibtisch habe, ohne dass ich mich dabei
verletze. Ich denke, du hast dir so fette Jumanji-Disco-Laufschuhe gekauft irgendwie.
Ja, und ich hab tatsächlich Blasen davon bekommen.
Hm. Echt? Was hast denn du für Pionierfüße?
Naja, und weißt du, und dann hab ich die Vans wieder angezogen und da ging's.
So. Okay, also die, mit denen du alltäglich rumläufst, also...
Nee, also alltäglich bevorzuge ich tatsächlich eher Adidas, so, ne? Aber ich habe da mal Vans entdeckt in Burgunderrot. Und wer mich schon ein paar Jährchen kennt, der weiß, dass das eine Farbe ist, die früher auch in meinen Beiträgen eine Rolle gespielt hat, weil es einfach ein Farbton ist, den ich sehr schätze. Und da konnte ich daran nicht vorbeigehen, obwohl ich kein Vans-Fan bin. Und dann habe ich mir dieses Laufband dahingestellt und dachte, okay, ich kann da jetzt nicht barfuß drauf laufen, weil das macht mir die Knöchel kaputt. Und dann ziehe ich wenigstens Schuhe an. Die sind jetzt auch nicht so prächtig, was das angeht, aber die helfen zumindest. Mhm. Und dann diese Schuhe, die jetzt heutzutage auch jeder immer und überall trägt und am besten zum Anzug, so die halt so total futuristisch und aufgeblasen aussehen. Also damit kommen meine Füße nicht klar. Das ist denn zu läppsch.
Zu läppsch. Na, vielleicht musst du auch mal auf den Richtbock mit deinen Kieden, keine Ahnung. Da gibt's doch Laufberatung und Vermessungen in irgendwelchen fancy Laufläden.
War ich ja tatsächlich so. Also die Schuhe haben auch 160 Euro gekostet. Also das ist jetzt irgendein Quatsch gewesen.
Tja, da würde ich. Also es ist überhaupt kein Problem, teuren Scheiß zu kaufen. Die Kunst ist ja, das geile Zeug billig zu bekommen, ne? Nicht das Billige für zu viel Geld. Das mag ich immer am liebsten, wenn Leute einen Preis von irgendwas so als Argument für Qualität anführen. Also da wäre Harald Glöckler aber noch kein Millionär.
Naja, ich meine, das eine und das andere muss ich jetzt nie ausschließen. Ne?
Nee, also natürlich nicht, um Gottes
irgendwo,
Willen.
Irgendwo in der Mitte liegt sicherlich das Effektive. Aber du hast natürlich recht und das Ergebnis meines Laufens bestätigt ja auch diese Theorie, dass der Preis jetzt nie unbedingt gerechtfertigt sein kann.
Gut, klar, aber man kann sich ja auch nicht mit allem auskennen. Also im Gegensatz zu einem Rotwein, wo ich dir vielleicht zutraue, da Qualität zu erkennen, bei weinroten Schuhen, keine Ahnung, wer hat da von uns Ahnung, außer dass die Farbe geil aussieht.
Ne? Also die sind tatsächlich ganz gut, das sind nämlich solche verstärkten Vans mit so Vinylrand oder so, ist glaube ich Vinyl.
Alter, die Folge hier ist gesponsert irgendwie von irgendeinem Bekleidungshersteller, keine Ahnung.
Wenn wir jetzt eine Werbung von einem Bekleidungshersteller hier reindroppen könnten, das wäre so lustig.
Ich hab Kontakte zu von Thieling.
Ja, aber ich habe gehört, die kümmern sich irgendwie in letzter Zeit nicht so richtig drum, dass sie Werbung machen und so. Mhm. Ja, ja.
Na gut.
Das YouTube-Biss läuft so gut. Da hat man dann kein Interesse mehr daran, Leuten Geld für Klamotten abzuzocken.
Ey, muss das Ei braten, solange die Pfanne heiß ist.
Ist richtig, ja? Ist richtig.
Deswegen, so, deswegen ist ja alles gut. Nee, wo waren wir jetzt stehen geblieben?
Bei Schuhen. Wie cool Schuhe sind und dass wir uns am liebsten den ganzen Podcast darüber unterhalten möchten.
Also Schuhe ist schon ein wichtiges Ding. Also wenn ich das bei meinen ich würde sagen, beiden Söhnen, der eine ist noch zu jung, aber der andere, bei dem ist das jetzt schon wirklich ein Ding, was für Schuhe anzieht. Ne?
Was für Schuhe auch, ja?
Ja, ja, also das ist, da gibt es Tage, da hat er auf diese Schuhe überhaupt keinen Bock. Also da könntest du dem mit einem Vorschlaghammer auf den Kopf hauen. Weiß ich natürlich nicht mache.
Ich wollte gerade sagen, das ist mal so ein pädagogischer Einblick in das Hause Weichert.
Ich habe nur gerade, also, bevor du angerufen hast, Hammers West Face gehört. Aber egal, kein Scheiß. Aber zur Einstimmung auf dem Podcast hier. Aber im Ernst jetzt, ne? Also da hat dann Tage, da will er diese Schuhe partout nicht anziehen. Und dann sind sie gleich am nächsten Tag dann die erste Wahl wieder. Also da gibt es schon so richtig Schuhlaune bei dem jungen Herrn mit 4 noch was Jahren. Ne? Also das ist schon, dann beeindruckend. Ich weiß gar nicht, wenn ich mir das erste Mal in meinem Leben richtig Gedanken um Schuhe gemacht habe. Also so stylmäßig irgendwie.
Ja, ich meine zu DDR-Zeiten vermutlich nicht, hä?
Nee, da hat man gekriegt, was man bekommen hat von der Westverwandtschaft, ja.
Also das ist da, halt, glaube ich, auch nochmal, ja. das beeinflusst dann auch, wie du selbst damit umgehst, glaube ich, und wie du da selbst reinwächst in Bedürfnisbefriedigung in
Hinblick. Also ich habe neulich so einen Nostalgie-Moment gehabt, irgendwie auf eBay, da habe ich so ein paar, die älteren Zuhörer werden das noch kennen, Stoffidas-Schuhe, so DDR-Turnschuhe, die man beim DDR-Schulsport anhatte, also wirklich nur so blauer Jeans-ähnlicher Stoff mit so einer irgendwie einer Gummikappe. Die waren da in meiner Schuhgröße zum Verkauf bei eBay und da habe ich ernsthaft überlegt, da mitzubieten, aber da habe ich dann gedacht, Alter, was machst du hier eigentlich früher, als du in die Sport-HO gegangen bist und da lagen nur diese scheiß Schuhe rum, da hast du total gekotzt und jetzt zahlst du ja fast 50 Euro für so ein paar, da bin ich dann doch zurückgeschreckt, aber es war ein nostalgischer Moment, ja, mal wieder so diese alten Schuhe zu sehen. Übrigens, diese alte DDR-Sportfirma Germina, die gibt es auch immer noch, ne? Die hatten jetzt auch mal wieder Turnschuhe und sowas hergestellt. Hatte ich zumindest vor einigen Jahren gesehen. Auch in diesen alten DDR-Designs und so. Sah eigentlich ganz cool aus. Habe ich nur gesehen, weil ich als Thüringer dem Skilanglauf verpflichtet bin und mir Germina-Skier gekauft hatte. Die ja übrigens auch unsere Bundeskanzlerin AD als Marke fährt, Germina. Als sie sich damals, was hatten die sich damals getan? Vor 2 Jahren oder wann war das? Da ist sie doch mal auf die Fresse gefallen beim Skifahren.
Ich weiß es nicht, Mike.
Ich weiß nicht, irgendwann hat sie eine Hüftprellung oder irgendwas. Ich weiß nicht, auf jeden Fall hat sie da auch Germina-Ski gehabt.
Tolle Werbung, richtig gute Werbung.
Fand ich super.
Nichts bringt diese Frau zu Fall, außer Germina.
Außer Germina. Ja, die Kanzlerin-Marke. Genau, fahre ich auch. Auf jeden Fall. Und das war jetzt auch überhaupt nicht gesponsert. Ich glaube, das können die sich gar nicht leisten, so eine kleine Firma. Aber.
Nee, aber wenn ihr euch fragt, warum wir in letzter Zeit so wenig Podcasts machen, weil Mike die ganze Zeit langlaufen ist.
Ne? Na, das nicht, aber dadurch, dass ich ja quasi für den Naturschutz in Thüringen nur noch halbstellenmäßig unterwegs bin, gibt es schon mal den einen oder anderen freien Tag, den ich dann wirklich auf dem Rennsteig zum Skifahren benutzen kann. Das ist natürlich der Hammer. Ne? Also es ist ein ganz großes Privileg, in der Woche vormittags Skifahren gehen zu dürfen, auf den leeren Loipen fetzt. Ich kenne übrigens von meinen ganzen Kumpels, die bedauere ich da immer so ein bisschen, diese ganzen Motoropfer, die dann so zum Skiurlaub irgendwo in die Alpen gongeln müssen, 6-7 Stunden, um da Ski zu fahren. Ich weiß nicht, warum man nicht einfach wie ein älterer Mensch Skilanglauf im Thüringer Wald machen kann. Da kenne ich fast keinen, der nicht mit einer Corona-Infektion zurückgekehrt ist in den letzten Wochen. Das ist echt krass.
Wir haben heute 130.000 Neuinfektionen. Die Zahlen sind mittlerweile so groß, ich denke überhaupt, also das ist, man kann sich's gar nicht mehr vorstellen, irgendwie. Ich habe heute eine Einladung zum Pre-Listening-Event vom neuen Album von Contra K gekriegt. Also erstens macht das durchaus Sinn, weil das musikalisch wohl passt.
Ist musikalisch immer gut, textlich ein kleiner Spoiler. Ich glaube, es wird darum gehen, dass er sich von ganz unten nach ganz oben alleine gekämpft hat.
Genau, und dass man niemanden vertrauen kann und nur auf sich selbst und loyal zu seinen Fans. Genau. Und so. Ja, vermutlich.
Also, nee, also würde mich wundern, wenn nicht.
Aber der geht jetzt in Richtung Metal tatsächlich. mit dem nächsten Album. Beziehungsweise soll das wohl, also ich meine, klar, die Zielgruppe ist schon sehr Metal-affin, würde ich mal behaupten, weil es ist halt auch einfach vom Feeling ein sehr deprimierendes musikalisches Machwerk. So. Und ich kenne viele Metal-Fans, die auch Kontra K hören, und ich muss selber sagen, ich finde es auch nicht schlecht.
Also es ist rein handwerklich immer auf der guten Seite vom Hip-Hop gewesen, finde ich. Also muss man sagen, ist so.
So, jedenfalls machen die, das muss man halt dazu sagen, machen die halt jetzt Pre-Listening-Session, und ich denke mir so, wie kann man denn jetzt in einer Situation, wo es quasi die allerhöchsten Zahlen überhaupt gibt, etwas durchführen, was noch vor einem Jahr bei einer witzlosen Zahl von Fällen im Vergleich zu dem undenkbar ist. Also wo noch nicht mal jemand drüber gesprochen hätte.
Ja.
Also irgendwie ist es langsam einfach nur noch absurd, und ich glaube, also ich weiß, also eigentlich kann man jetzt auch für nächstes Jahr auch ganz safe mit der Festivalsaison rechnen, weil es scheint ja jetzt niemand mehr zu interessieren, was passiert. Also.
Na, also ich finde diesen Gewöhnungseffekt krass, ne? Weil wenn ich mir überlege, was alles wegen damals noch der Wuhan-Variante oder zumindest wegen dieser italienischen Mutante da alles abgesagt wurde. Das ist ja dann gegen Omikron wahrscheinlich eher so ein Virus, was du irgendwie mit einem Baseballschläger in den Körper des zu Erkrankenden treiben musstest. Ja. So schwer hat man sich damit infiziert im Vergleich zu Omikron. Und da geht es jetzt irgendwie so richtig vorwärts. Also die Infektionszahlen da schlackert man schon irgendwie mit den Ohren. Aber ist krass, an was man sich da alles gewöhnt. Ne? Das erschien ja, kann mich erinnern, da gab es mal Diskussionen, wo Infektionszahlen von 20.000 am Tag für Furore gesorgt haben. Ne?
Wenn wir Zeiten hatten, als es darum ging, bei einer Inzidenz von 35 das Leben einzuschränken, und wir sind bald bei einer Inzidenz von 1.000.
Ja, nur ganz im Ernst, also was ich mich frage ist, ne, jetzt, wo Ostsachsen und Thüringen quasi die Musterschüler sind, inzidenzmäßig, ne? Wo sind die ganzen RTL und von mir aus auch ZDF-Reporter und sowas, die da irgendeinen zahnlosen Assi auf dem Marktplatz von Bremen oder Heidelberg interviewen und da zeigen, warum dort in dieser Assi-Drecksstadt, in diesem AfD-verseuchten Kaff, so eine hohe Inzidenz ist. Ne? Also das sieht man da irgendwie gar nicht. Und ein Bericht, warum es in Sachsen jetzt auf einmal so gut läuft oder in Thüringen, finde ich da auch nicht. Also es ist wieder ein schönes Beispiel dafür, wie Medien so Erwartungshaltung bedienen. Ne? Das wird jetzt irgendwie, ich glaube in Thüringen, wir waren noch, ich weiß nicht aktuell, aber vor ein paar Tagen waren wir noch bei 200 oder sowas. Ist schon.
Naja, ich meine, irgendwann ist man halt auch durch. Ne?
Ja, nein, natürlich, nein, klar. Aber ich meine nur, also das ist, weiß ich nicht, hätte Sachsen jetzt wieder eine Hätte Panzerkette, genau. Hätte Osterzgebirgskreis eine Inzidenz von 35.000 oder so, bin ich mir sicher, würden sie wieder die zahnlosen Assis auf der Straße suchen, mit ihren Kamerateams aus den Häusern zerren.
Bei einer Inzidenz von 35.000 im Erzgebirge, dann wäre ja jeder in einer Woche infiziert worden.
Jeder zweimal wahrscheinlich. Jeder zweimal.
Es ist halt so die Frage, ne? Man sitzt jetzt so zwischen den Stühlen und denkt sich, die ganze Zeit, die wir was machen wollten, und ging es nicht, und jetzt, wo es wirklich, wirklich, wirklich nicht passieren darf, dürfte, ist es plötzlich allen egal, wo es eigentlich auch schon für alle wieder zu spät ist, weil ja jetzt quasi die Leben sich verändert haben, die entsprechenden Unternehmungen von vielen einfach gestorben sind. Jetzt geht's auf einmal, oder was? Hä?
Ist das irgendwie eine 2G oder 2G-Plus-Veranstaltung, die Listening Session, oder wie läuft das?
Na, 2G halt, ja.
Ah, okay. Ich weiß nicht, ich hatte ja schon mal erzählt, ich fand das so witzig, dass der in Halle euer Kikole, da wollte ja irgendwie scheinbar Infoveranstaltungen für Ungeimpfte machen, und die durften nicht durchgeführt werden, nur als 2G. Ja, das ist dann natürlich auch, läuft dem Zweck dann ganz schön zuwider. Das ist dann fast so ein bisschen Monty Python-mäßig.
Ja, ist halt auch schwierig, wenn dann an der einen Stelle genauso wenig gedacht wird wie an der anderen Stelle.
Ja, aber das, also wenn jemand fragt, wie Verwaltungsrecht in Deutschland funktioniert, da ist das ein super cooles so, Beispiel.
Genau,
genau ja. So funktioniert das nämlich. Absoluter Rechtspositivismus. Naja, aber wir waren bei Schuhen.
Ach Gott sei Dank kommst du wieder darauf zurück. Es ist so ein wichtiger
Bereich. Was machst du denn gegen Blasen am Schuh? Hast du da auch so ein Geheimrezept, wie früher die Soldaten in den Schuh pinkeln oder?
Naja, ich habe ja einfach, also ich steche die dann auf und laufe einfach weiter.
Oh, du krasses Schwein, echt?
Richtig heftig, oder?
Also ich muss ehrlich sagen, ich bin eher so der Blasenpflaster-Typ. Gibt es mittlerweile wirklich richtig coole Blasenpflaster?
Also, ja, aber ich muss sagen, die Blasen, die ich habe, sind so groß, dass ich glaube, die müssen, also egal was passiert, die müssen aufgestochen werden. Ich habe während meiner Streams laufe ich halt so, naja, je nachdem wie lange es dauert, so 12 bis 16 Kilometer.
Okay.
Und wenn du dann bei Kilometer 7 bemerkst, Mist, jetzt fängt's an, musst du ja trotzdem noch 9 Kilometer weiterlaufen. Ich kann ja nicht im Stream sagen, hier Timeout.
Warum musst du da laufen? Da erzeugst du den Strom mit deinem Laufband oder was?
Nee, aber ich habe einfach jetzt während Corona angesetzt und bin schlapp geworden und habe gemerkt, es ist einfach, es geht so nicht weiter. Und seitdem ich das mache, fühle ich mich auch wieder irgendwie viel beschwingter und es geht alles wieder ein bisschen voran. So. Und deswegen versuche ich jetzt am Tag ein paar Kilometer zu laufen. Und während der Streams ist es halt besonders effektiv, weil das kann ja eh nicht weg. Mm-mm. So, und dann fällt es auch nicht so auf. Dann streame ich halt ein paar Stunden und dann gucke ich runter und denke mir so, ja, nicht schlecht, das war heute, da passt noch ein Schnitzel rein.
Da passt noch ein Schnitzel rein. Wie viel Kilokalorien sind das? 16 Kilometer laufen? Wie viel Schnitzel? Naja,
also weiß nicht, ob man dem vertrauen kann, was auf der Bahn dann, also was das Gerät anzeigt. Ich glaube um die 400-500 so.
Echt? Hätte ich gedacht, das ist mehr.
Ja, ist es nicht. Es ist ja nur Laufen. Und es ist ja nicht Rennen. Es sind ja nur 4 Kilometer. 4 km/h.
Genau. Okay. Na, interessant. Also ich bin jetzt auch nicht wie keine Ahnung, wie Björn Daly beim Skilanglauf unterwegs oder so. Ich mache das auch immer eher gemütlich. Aber es tut schon gut. Also muss ich ehrlich sagen.
Skilanglauf finde ich auch nicht schlecht. Ich habe tatsächlich schon mal mit meinen Eltern in Anführungszeichen Wintersporturlaub im Thüringer Wald gemacht.
Ja, das war früher nur für die Reichen und Schönen.
Ja, und da hat sich mein Vater dann mal den Traum erfüllt, das mal mit uns zu machen. Ja,
coole Sache. Nee, finde ich super. Man sieht da auch wirklich viele Eltern, die da ihre desinteressierten Kinder durch den Wald zerren. Die da versuchen, mit zwei Langlaufstöcken noch am Handy zu tippen mit Handschuhen.
Handys gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also da musste ich sozusagen. Und währenddessen habe ich mir halt irgendwelche Geschichten ausgedacht. Und dann war es gar nicht so uncool, wenn du dann durch einen verschneiten Wald fährst und dir dann irgendwelche Märchen dazu ausdenkst. Das hat schon was.
Super cool. Also ich finde immer die Touristen lustig, die einem entgegenkommen und einem mit Ski Heil grüßen.
Weil sie in Thüringen sind und
denken, ja, also die sagen bestimmt im Einwohnermeldeamt in Gelsenkirchen auch Glück auf oder so. Ich weiß es nicht. Daran erkennt man die dann immer sofort. Und an ihren Klamotten natürlich, ne? Dass sie da bei minus 1 Grad mit einer minus 30 Grad polar-expeditionstauglichen Jacke von Jumanji für 1500 Euro da unterwegs sind auf dem Rennsteig in 800 Meter Höhe.
Ja, du kannst schon verloren gehen, ne? Also, und wer findet dich dann in Thüringen? Da lebt ja keiner.
Da gehst du nicht mal zu Gott, da ist Wotan noch zuständig.
Da gehst du nicht. Der war gut. Ja, da gehst du. Dieses gottlose Fleckchen Erde.
Das ist wirklich, also, das ist wirklich so. Naja, und dann fahre ich immer so ein Schmiedefeld vorbei und schaue mir diese ganzen kaputten Jugendlichen an, die dann die Skisprungschanzen darunter kacheln, irgendwelche 5-6-Jährigen, wo ich, keine Ahnung, nicht für 1 Million Euro runterfahren würde. Ist schon interessant, kann ich nur empfehlen, Spaziergang, Rennsteig. Immer wieder gut im Sommer und im... Ja, und da habe ich, zumindest deshalb bin ich drauf gekommen, bei der ersten Langlaufpartie, so der Saison immer, da habe ich meistens auch immer mal eine Blase, weil das dann doch relativ zu regelmäßige, ungewohnte Bewegungen in einem neuen Schuh sind. Und dann, aber ein alter Marathonläufer würde doch sagen, das verkrustet doch, oder? Wenn du dann, hast du da jetzt nicht schon einen Zentimeter dicke Hornhaut, wenn du da einmal eine Blase hattest. Guck also jetzt nicht so nach unten, als ob du mir gleich deine Schweißkieten hier in die Kamera hältst.
Das also könnte ich theoretisch machen, aber du hast recht. Ich musste jetzt gerade tatsächlich mal gucken, wie das mit dem mit der Hornhaut. Hä, hier. Ah, die muss ich noch mal aufstechen hier. Tatsächlich, ja. Genau.
Fistering, blistering, slime.
Wo waren wir gerade? Schuhe, ja. Mm-hmm. Wusstest du, dass es jetzt mittlerweile auch eine Sneaker-Firma gibt, die Sneaker herausgibt, die personalisiert auf NFT-Besitzer sind?
Ich krieg gerade so halbwegs zusammen oder hab eine halbwegs Ahnung, was ein NFT sein soll, jetzt in den letzten Wochen aufgebaut. Aber was das sein soll, nee, um Gottes Willen.
Ja. Was ist aber ich habe gehört, dass Ali das sich wünscht für HSB.
NFTs.
Wer ein Studio mit 6,50 Meter hohen Decken dämmen möchte, der muss halt irgendwo eine Goldader finden. Ne?
Das ist so. Andere, weiß nicht, manche Leute kaufen sich einen Kleinwagen, Ali kauft sich USB-Platten fürs Studio. Aber wird geil. Auf jeden Fall, da freue ich mich schon sehr drauf.
Vor allen Dingen wird das vermutlich so richtig, also wenn es fertig ist, sieht das dann aus, wie man sich das in Hollywood vorstellt, wenn man so eine richtig krasse Luxus-Produktionshöhle hat, weil es ist halt, also die Location an sich ist schon krass und die Größe und diese, also es ist ja wirklich Platz als Luxus, vor allen Dingen in einer Umgebung, wo man ja Schall isolieren muss irgendwie.
Ja gut, was heißt Schall isolieren, ob du da nun die ausrastende Bauersfrau von nebenan schreien hörst oder Molle oder... Oder irgendeiner, der gerade seine Ferkel verwemst oder ein Drummer irgendwie. Das ist auf dem Land, glaube ich, relativ egal.
Nee, ich meine ja jetzt das Aufnahme. Genau, also nach innen, nicht nach außen.
Ja, ich glaube, das ist eher so ein, heutzutage eher so ein psychologisches und nicht so ein funktionelles Ding, wie das Studio aussieht. Weil rein von der Studiotechnik her oder irgendwie, es ist ja auch eigentlich völlig anachronistisch, ein riesengeiles, großes, lichtdurchflutetes, hohes Studio zu machen oder so, wo alle Chartproduktionen mittlerweile in irgendwelchen, weiß ich nicht, auf dem Flug von A nach B im Notebook produziert werden, so ungefähr.
Die Computertechnik, das wollte ich damit ausdrücken, Mike. Das war genau das, was ich damit sagen wollte, ja.
Ja, ich wollte dir das damit erklären, dass das, die Technik ist natürlich auch bei uns viel mehr in the box reingegangen, ne? Also da kommt es nicht mal drauf an, dass du einen 40 Quadratmeter großen gekachelten Raum hast fürs Drum, damit da die Snare irgendwie geil hält oder irgend so ein Scheiß, ne?
Hattet ihr den jemals?
Ja, ich habe schon Studios gesehen, da gab es sowas. Also wir haben da nicht aufgenommen, aber ich kann mich daran erinnern, zum Beispiel mal eine Caliban-Platte. Die wurde da mal in den Woodhouse-Studios hieß das oder so. Das sind auch früher diese ganzen alten Großtaten von Lacuna Coil und was weiß ich, was da alles aufgenommen wurde, von Peter Maffay bis sonst wer. Und die haben so einen gekachelten Drumraum zum Beispiel gehabt, ja. Oder bei Tumatzen in Dänemark, da haben wir schon mal, der hat einen alten Swimmingpool gehabt, in dem er das Drum immer aufgenommen
Ach.
Hat. Also da hat so ein Aarhus, und der mittlerweile ist er ja weiter nördlich nach Dänemark gewandert, auf einen ziemlich coolen, auch einen Bauernhof, hat dort alles schön ausgebaut. Ein sehr gemütliches Studio. Früher hat er so einen richtigen fancy, modernen Haus in Aarhus in Dänemark gewohnt, und da war unten auch in der Etage irgendwie so ein Swimmingpool. Aber das war ihm scheinbar zu teuer, den immer zu befüllen und zu pflegen. Deshalb hat er da das Studio reingemacht und hat da immer das Drum aufgenommen. Da hat man auch gute Ergebnisse erzielt. Ja, also gekachelte Räume, nicht nur im Schlafzimmer, auch beim Drum aufnehmen.
Nicht nur im Schlafzimmer. Ah, freudscher Versprecher. Nicht nur im Schlafzimmer wird gekachelt.
Ja, ja.
So, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich erzählen wollte.
Wir waren bei dem großen Studio, bei dem großen Ding von Ali, bei dem großen Studio von Ali. Ja, das wird geil, aber eben geil, gar nicht so sehr funktionell, weil man da noch so riesengroße Räume braucht, aber weil es einfach cooler ist. Das ist einfach so für die Arbeitsmoral, für die Laune, mehr Melatonin, macht man nicht so viel, nicht so düstere Musik, sag ich mal. Lustige Musik ist erfolgreicher.
Na, da bin ich ja mal gespannt. wie dann die nächste Platte klingen wird.
Ich auch.
Lustige, erfolgreiche Heaven Shall Burn Musik.
Werden wir mal sehen. Hast du noch was zu Schuhen zu sagen?
Nee. Ich bin auch eigentlich schockiert, dass wir so oft darauf zurückgekommen sind, weil es ja irgendwie bedeutet, dass wir uns ansonsten nichts zu erzählen haben.
Ja? Alter, im Moment mal, also Schuhe ist ja nun wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Basis jeder Persönlichkeit, oder? Also
ja, also ich bin, wenn wir jetzt weiter über Schuhe reden wollen, dann versuche ich noch andere persönliche Themen damit einzuweben. Wenn du jetzt hier quasi die Persönlichkeit da ist, ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich akzeptiere die Existenz von Wanderschuhen nicht. Ich laufe einfach mit ganz normalen Schuhen überall lang. So, und da ist es mir jetzt letztens, als ich auf Rügen war, passiert, dass ich doch eine Kreideklippen quasi entlang spaziert bin bei minus 10 Grad. War jetzt nicht so geil, das Klima, aber das gehört ja zur rauen Natur dazu. Und da hatte ich dann tatsächlich ganz normale Lederschuhe an, die ich danach eigentlich mehr oder weniger wegschmeißen konnte, weil ich unterschätzt habe, wie scharfkantig diese verdammten Steine einfach sind.
Ja, das ist so, was ist denn das, Gipskarst oder wie heißt das?
Nee, und darum geht das jetzt gar nicht. Es geht eher um quasi diese, wo ich noch nicht mal weiß, was es eigentlich genau ist, dieses Hühnergöttermaterial da. Da angespült wird.
Ja, wenn du nicht weißt, was das ist.
Geologie war jetzt auch nicht der Überflieger.
Ja, von uns beiden bist du aber schon der Mineralien-Heini, oder? Also.
Ja, gerade bei Mineralien, also da bin ich raus. Das war mir zu egal, weißt du?
Ja, aber das ist tatsächlich so. Natürlich ist bei der Witterung oder so zu nah da an Kreidefelsen das ist auch so ein bisschen Darwin Award mäßig, ne? Da sind schon viele Leute mit runtergebrochen, mit irgendwelchen.
Nee, ich war unten.
Ach, unten? Ja,
du an der Küste.
Auch nicht.
Ich finde das viel sinnvoller, als oben lang zu laufen.
Naja, auf jeden Fall, aber da liegen doch sehr viele, also wenn ich da mal unten lang laufe, einer unserer Fotografen, mit dem wir viel zusammenarbeiten, Christian Thiele, könnt ihr mal checken im Internet, wahnsinnig guter Landschaftsfotograf auch, der unsere Wanderer-Platte zum Beispiel versorgt hat mit Fotos.
Jojo, Kids, checkt mal das Internet.
Genau, leider sieht man deine dümmliche Bewegung dazu nicht. Also lässt mein Kommentar noch einen viel besseren Licht erscheinen.
Nee, es ist nur quasi also ich wollte das illustrieren, dass das zu deiner Aussage passt, so dass das umrahmt ist.
Naja, hab ich schon mitbekommen. Meine ich ja, aber das... Trotzdem muss ich das dann jetzt rausschneiden, weil man es halt nicht sieht, wie du es gemacht hast. Das ist schade.
Aber da du ja jetzt darüber gesprochen hast, sollte es eigentlich reichen.
Da werden wir sehen. Auf jeden Fall, mit dem wandere ich gern auf Rügen, weil der natürlich dann einen Haufen geile Stellen kennt. Ne? Und wenn man dann so eine Nachtwanderung da unten mal lang macht, also da hüpfe ich eigentlich immer mehr von Stein zu Stein. Aber das sind doch runde, abgelutschte Steine. Da
genau,
ist doch gar nichts spitz.
Genau, und das hat mich halt gewundert. Ich kam dann wieder hoch und dachte so, verdammt, jetzt kann ich die Schuhe halt einfach wegwerfen. Also so richtig das Leder abgerissen.
Siehst du mal. Tja, Leder ist auch nicht alles.
Nee, Mensch.
Tja, nee, also Wanderschuhe sind wirklich das A und O beim Wandern. Ne? Die sind fast so wichtig wie Surfboard beim Surfen oder so.
Ich hab's noch nie gebraucht, Mike. Ich hab noch nie Wanderschuhe gebraucht.
Ja, weil... Also ich sag mal, 80% der Deutschen machen halt auch Spaziergänge und denken, es ist eine Wanderung, ne?
Naja, ich meine, wenn du jetzt 30 Kilometer am Tag läufst und das 2 Wochen, ist klar, dass du dann Spezialkram brauchst, aber wer macht das? Vor allem wer von Leuten, die Wanderschuhe besitzen, macht das?
Na, hast du schon mal probiert, mit Wanderschuhen auf dein scheiß Laufband zu gehen und nicht mit Laufschuhen?
Aber ich wandere ja nicht, sondern laufe.
Na, joggst du richtig Wanderband. Oder was? Joggst du richtig?
Naja, dann wäre es doch ein Wanderband und kein Laufband.
Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst. Die Tätigkeit, die du auf deinem Laufband simulierst, die entspricht doch eher einer Wanderung als einem Laufen. Also hast du da gar nicht die richtigen Schuhe dafür an.
Ja, aber wenn ich wandere, dann brauche ich ja nur ganz normale Schuhe.
Und warum ziehst du da keine ganz normalen an, sondern deine Jumanji?
Ja, weil diese Adidas Jumanji. Weil diese Jumanji-Schuhe. Der Grund ist ja, dass es die Gelenke schont und ich habe doch ein Problem mit den Knien. So, und ich muss versuchen, da möglichst jede Erschütterung aus der Laufbewegung rauszunehmen. Also eigentlich darf ich gar nicht laufen von meinem Orthopäden aus. Ich darf eigentlich nur sitzen.
Ich wollte gerade sagen, schwimmen. Du bist eh so ein Fall, so Endstation orthopädischer Schuhmacher. wo du die Auswahl zwischen zwei heißen Modellen hast. Leider, also das tut mir wirklich immer sehr, sehr leid für Leute, die darauf angewiesen sind, dass es teilweise wirklich noch richtig hässliche orthopädische Schuhe gibt, ne?
Also, naja, du kannst viel mit Einlagen mittlerweile machen, glaube ich. Mhm. Aber dessen habe ich mich immer verwehrt. Also.
Aber das bringt wirklich was, muss ich
ehrlich sagen. Also ich meine, ich habe ja in dem Sinne keine Fehlstellung. Das Problem sind Erschütterungen. Weil ja mein Schleimbeutel ist doch mal geplatzt.
Ja, ja, klar, aber ich kenne mich nicht aus, aber ich glaube nicht, dass das so laienhaft unbedingt richtig sein muss, die Schlussfolgerung, dass ein Schuh, der fürs Laufen in der Stoßdämpfung gut ist, auch einer ist, der fürs Gehen in der Stoßdämpfung gut ist.
Also ich merke auf jeden Fall, dass keine Belastung stattfindet oder nur eine sehr geringe.
Vielleicht ist das ja auch ein Problem. Also es ist ja, Körper reagiert ja auch auf bestimmte Reize. Also wenn ich mir zum Beispiel dran denke, wenn man sich mal richtig für ein Volleyballtraining warm macht, wenn man das mal fachmännisch machen wollte, früher als man noch motiviert war, da machst du auch bestimmte Übungen, die da so Reize setzen, damit erstmal so die Gelenkschmiere alles richtig in Gang kommt, ne? Bevor du dann bestimmte Stöße oder so versuchst zu vermeiden. Also das ist schon, ich weiß nicht, vielleicht solltest du dich da lieber nochmal beraten lassen. Bist du bei dem High-End beratenden Kauf deiner Jumanji-Laufschuhe? Hast du da gesagt, ich möchte mit diesen Schuhen 16 Kilometer auf dem Laufband gehen?
So spezifisch war ich sicherlich nicht.
Also nur als, mir geht es nur um dein Wohl. Also einfach nur mal so als Denkanstoß, vielleicht solltest du an der Stelle nochmal vielleicht eher Schuhe, die zum Gehen gedacht sind. So mit Sporen hinten dran, so Cowboy-Stiefel oder so.
Das also zum langsamen Breitbeinigen gehen.
Das wäre doch geil, weil 3 Stunden Twitch und die ganze Zeit dieses Sporengeräusch.
Klirr.
Habe ich übrigens neulich in so einer kleinen Hintergrund-Doku zu der Disney-Plus-Serie Book of Boba Fett gesehen, dass die ja Boba Fett, das war mir gar nicht bewusst, aber weil das so Kopfgeldjägermäßig ist, dass die dem mit dem alten Star Wars Film beim Laufen wirklich so einen ganz leichten das Sporenklirren immer
ach, wirklich?
Dran gemacht hat, weil das aus den alten Western-Filmen halt einfach Kopfgeldjägermäßig wirkt. So. Es wirkt halt eher so wie die Figur. Ist schon Wahnsinn, woran man da alles denkt als genialer Filmemacher. Ne? Also das fand ich...
Die Details machen es halt am Ende aus.
Das sind so kleine Dinger, die also totaler Wahnsinn. Also das ist bei der Musik aber auch so. Manchmal hast du Sachen, wenn Drum noch nicht groovt oder so, dann nimmst du halt noch so mal ganz leise einen Schellen drin. Killswitch Engage machen das bis zum Erbrechen. Musst mal hören, bei wie vielen Takten die so richtig rocken und dich mitnehmen, wie da noch so ganz leise so ein Schellenring immer mitschwingt. So, dass dich nochmal in so einen extra Swing bringt irgendwie. Das sind so kleine Taschenspielertricks. Das ist ganz, ganz oft so. Das sind so die Kleinigkeiten.
Wie, die Frage, wie man Dynamik dann halt noch steigern kann. Ja, weil irgendwann ist ja, bist du halt oben angekommen. So, wie legt man dann noch
eine Schippe drauf? Das sind dann wirklich nur so homöopathische Dosen, die man überhaupt nicht ganz also bewusst wahrnimmt. Aber das ist ja oft so. Das ist ja oft so in vielen Sachen. Aber fand ich bei Boba Fett lustig. Hast du schon gesehen?
Ich habe 2 Folgen gesehen bis jetzt. Wie viele sind draußen? 3 bis jetzt?
Ich glaube 4. Ja. 5. kommt diese Woche, glaube ich. Keine Ahnung.
Ich muss einfach festhalten, ich finde, was Star Wars in den letzten, weiß nicht, ob ich die anfangs, ja, eigentlich was so die letzten 30 Jahre rausgekommen ist, das sind die Netflix-Serien tatsächlich das Beste. Also, beziehungsweise nicht Netflix, Quatsch, was laber ich denn? Die Serien Plus. Einfach. Die Disney, ja, die Serien halt einfach. Die Serien einfach das Beste.
Ja, also, ich finde das, ja, das ist so ein bisschen so von dem Universum auch freigeschwommen, ne? So irgendwie, so mal was anderes, ist schon noch so die gleiche Sportart und ja, beim Comic würde man sagen, im gleichen Universum so, aber. Aber schon nicht so drauf festgelegt, weil es ist ja irgendwie, ich meine, du kannst ja jetzt zum Beispiel Darth Vader auch nicht völlig neu designen oder so, ne? Aber es ist nun mal ein Design aus den 70er Jahren wahrscheinlich oder so, ne? Noch. manches wirkt dann vielleicht, selbst wenn es modernisiert ist, noch ein kleines bisschen altbacken irgendwie. Ne?
Also, findest du?
Ich muss sagen, manche Sachen schon.
Ich muss sagen, ich bin total beeindruckt, wie zeitlos der ganze Kram eigentlich ist. So das grundsätzliche Design.
Ja, also ist ein gutes Beispiel dafür, dass das schon gut altert. Ne? Also es ist jetzt nicht so eine 0815 Science-Fiction-Sache wie, keine Ahnung, also zum Beispiel, wenn du es jetzt mit Battlestar Galactica vergleichst oder so, ne? Da sieht das schon schrotthaufenmäßiger aus, ne? Das ist schon klar. Aber trotzdem sind so manche Dinger, wo du dir denkst, naja, das hätte man heute wahrscheinlich ein bisschen anders designt. Aber deshalb hat es wahrscheinlich aber trotzdem auch oft diesen urigen Kult, der einen da dran so festhält. Dabei ertappe ich mich zumindest manchmal. Ein anderes Beispiel für eine Sache, die überhaupt nicht gealtert ist, also wenn du dir heute noch den ersten Alien-Film anguckst, ich glaube, der ist von 79 oder so, du scheißt dir wirklich immer noch in die Hose, wenn du diesen Film siehst, ne? Also da ist überhaupt nichts von Special Effects oder wie das Monster, dass da irgendwie sowas lächerlich wirkt von heute oder so, das ist immer noch volles Programm, gruselig und also das ist richtig, richtig beeindruckend. Gibt, glaube ich, kein Science-Fiction-Ding, was besser gealtert ist als diese Alien-Filme, die ersten.
Ich glaube auch, dass es heutzutage sehr schwer ist, wirklich, weiß nicht, ob das nicht trotzdem möglich ist, aber ich glaube, was Atmosphäre und der Tiefgang von Emotionen angeht, das können viele, die meisten Filme heutzutage überhaupt nicht mehr. Weil das Publikum, glaube ich, auch gar nicht mehr die Ruhe dafür hat.
Ja, nee, also müssen da Bilder in einer ganz anderen Frequenz draufballern heutzutage. Ne? Also, weiß nicht, dass Arnold Schwarzenegger ein schlechter Schauspieler ist, das würde heute gar keiner mehr merken. Ne? Damals hat
Oder dass Arnold Schwarzenegger überhaupt irgendwas spielt, weil der war jetzt in den letzten zwei Terminatoren, war der ja nur ein Gesicht. Im Endeffekt so, mal kurz.
Aber das ist natürlich die geniale Leistung von einem Drehbuchautor oder von einem Regisseur, eine Maschine mit Arnold Schwarzenegger zu besetzen, weil der selbst bei Aufbietung allen Talents und aller Mühe nicht mehr als eine Maschine spielen kann. Ne? Aber muss er ja auch nicht mehr als Terminator, deshalb ist es ja so geil. Früher hat er auch selbst als Conan oder so, hat er schon mal versonnen in der Landschaft rumgestanden und hat versucht, Emotionen zu spielen oder sowas. Ne? Funktioniert natürlich überhaupt nicht. Das wird er heutzutage, weiß ich nicht, in der Zeit, wo früher Conan versucht hat, Traurigkeit darzustellen, da würde der heute wahrscheinlich 5 Leute enthaupten in der Zeit, wenn du da heute Regisseur hast.
Das Zitat, das ist alleine dieses Zitat so rauszulösen aus dem Podcast, das ist der Hammer.
Ja, aber weißt du, was ich meine? Gut, ja. Weißt du, was ich meine? Also das ist, ich glaube, so richtig angefangen, also damals die Bourne-Identität dieser Film, das war so einer der ersten Filme, an die ich mich bewusst erinnere, die wirklich so geballert haben, ein Bild nach dem anderen, wackelnde Kamera irgendwie, also ein ganz anderes Erzähltempo. Ich meine, schau dir heute mal einen alten Schimanski-Tatort an oder so, da schläfst du ein. Also was schon allein bei einer Sache wie Tatort, was für ein anderes Erzähl- und Film- und Bildertempo da herrscht. Das ist schon krass. Man weiß auch wirklich nicht, wo es hingehen soll. Ne? Also das sind so diese Aufmerksamkeitsspannen, um da die Leute bei der Stange zu halten. Das ist ja beim Songwriting und so, ist ja heutzutage genauso. Ne? Also wie früher, wie Led Zeppelin, erst mal so 5 Minuten in den Song reineiern, bevor da mal das Drum anfängt.
Und dabei sind die Leute heute genauso stoned wie damals. Also
ja,
daran kannst du mal nicht liegen.
Daran kann es schon mal nicht liegen, aber ist irgendwie so ein Hip-Hop-Track, wo nach 10 Sekunden der Refrain kommt, knallt mehr. Ja, ich sehe jetzt aber so ein klein bisschen weißen Streif. Oh, jetzt sehe ich dich wieder ganz toll.
Ah.
Und auch deine tolle Beleuchtung. Was hast du denn da eigentlich gemacht?
Ich habe die Zeit vor Weihnachten genutzt und habe mir mal ein paar, wie nennt sich das, Hue-Lights zugelegt. Von Philips sind die.
Ach, diese Teile, ja. Habe ich auch zu Hause.
Ja?
Und da hast du, also ich kenne da nur zwei Möglichkeiten bei Bekannten und Verwandten. Also entweder die sind zu kompletten Freaks mutiert und haben mittlerweile Hü-Netzwerke von, keine Ahnung, wo du mittlerweile Galaxien ausleuchten kannst, oder es wird eigentlich gar nicht so richtig benutzt, die Technologie.
Also ich bin Ersteres. Also es wird, Das wird relativ manisch mittlerweile. Also du siehst es, alleine im Hintergrund habe ich 6 verschiedene Lampen und bin jetzt mit...
Mit Handy-App.
Ja, ja.
Fett, ne? Ist natürlich... Aber sag mal dieses... Wie soll man sagen, dass es mal aussieht wie so ein 80er-Jahre-Telekom-Werbespot, ne? Nee, da war es ja noch die Post. Aber egal, wie so ein 90er-Jahre-Telekom-Werbespot, diese Farben, ist das irgendwie so ein Ding, was man haben muss auf Twitch, dass das irgendwie
ja, alles so ich, in Magenta-Ton geht? Ich denke schon. Also warum das nun unbedingt Magenta ist, weiß ich auch nicht, aber tatsächlich fällt mir beispielsweise auf, dass ich Magenta in dem Fall besonders schön finde. So, das hat irgendwie eine angenehme Atmosphäre, das hat so ein es wirkt so ein bisschen cybermäßig tatsächlich, aber bei mir auf Twitch ist es mittlerweile so, dass ich die Leute das bestimmen lasse, was die Farbe sein soll im Hintergrund. Also die können das quasi auch mit beeinflussen.
Gibt es auf Twitch eigentlich auch Schwarz-Weiß-Sender? Das war eigentlich mal ganz cool. Unseren nächsten Jahresrückblick, den machen wir in Schwarz-Weiß.
So mit so einem Retro. Durchlaufenden Störungen ja. und total grisselig und über einen Wachszylinder abgespielt.
Der Ton. Oh, ein Wachszylinder,
krass. Na, wenn muss das ja, ja irgendwie so. Ja, das Problem ist, das ist dann ja Stummfilm. Ne? Also, das wäre für die Podcast-Folge dann tatsächlich ziemlich deprimierend.
Da gibt es sogar noch die Stimme von Bismarck, ne, auf einem Wachszylinder.
Ja. Ich habe tatsächlich letztens mich mal wieder in den Black Metal gewagt, weil ich mich jetzt wieder tatsächlich, seitdem ich dieses Laufband wieder regelmäßig benutze, emotional wieder stabil genug fühle dafür.
Ja, du musst ja nicht unbedingt Bethlehem hören oder so. Da hörst du immer noch so schlimmes Zeug, was dich so runterzieht oder was.
Ja, es ist jetzt keine Musik, dass einen irgendwie, die einen irgendwie aufbaut, ne? Und grundsätzlich bin ich ja eigentlich vor allen Dingen Black Metal Fan irgendwie, also Black Metal und halt so Mellow Death irgendwie so, das ist so die Klammer und alles dazwischen geht halt. Und natürlich hat sich das alles ein bisschen drumherum aufgefasert, ja, also da geht jetzt auch Tech Death oder da geht jetzt Progressive Geschwurbel, ja, aber ich habe mich sehr gefreut, dass ich jetzt mal wieder ganz entspannt und genussvoll Black Metal konsumieren konnte und habe jetzt beispielsweise auch so ein paar Sachen nachgeholt, die ich verpasst habe. Beispielsweise das letzte Album von Mephorash.
Gesundheit.
Genau. Das ist tatsächlich der verbotene Name Gottes. Mhm. Ja, wusste ich auch nicht. Ich habe da auch erstmal nachgoogeln müssen.
Mephorash, was ist da für Zeug?
Naja, also, wie kann man das... Es ist.
Wüsste ich noch nicht mal, wenn ich jetzt nebenher googeln wollte, wie ich das schreiben soll.
Ne, mit PH.
Woher kommen die?
Ja, weiß ich doch nicht. Skandinavien irgendwo. Also tatsächlich, ich habe mich jetzt nicht so richtig mit denen auseinandergesetzt, muss ich sagen. Also dazu kann ich wenig sagen. Die machen halt sehr viel kabbalistisches Zeug. Also das ist wirklich tiefgründige Dämonologie also jetzt nicht so dieser billige Satanismus-Kram, sondern schon ein bisschen durchdachter textlich. Sehr krasse Atmosphäre, große Spannweite zwischen eben ruhigen Stücken und sehr epochalen Werken, sage ich jetzt mal. Hat so ein paar Anleihen an Behemoth vielleicht, aber Ich find's besser einfach. Ich find's einfach besser.
Krass ist das, ich habe nur gerade mal geguckt auf die Homepage, haben die von diesem Sagobal, von dem Artwork-Typen was machen lassen, weil der macht immer diese geilen kupferstichmäßigen Dinger mit diesen rot eingefärbten Figuren drin.
Kann sein, dass der das ist. Das ist auf jeden Fall ein ganz großartiges Ding.
Weil der Typ ist der absolute Hammer. Ich habe keine, ist der irgendwo in Bolivien oder was weiß ich. Also den kann ich überhaupt gar nicht so richtig einordnen, weil der, mit dem habe ich mal auf Deutsch irgendwie geschrieben, aber da ist scheinbar irgendwie da in Südamerika oder in Lateinamerika unterwegs. Hatte bis jetzt leider nicht so richtig Bock auf Heaven Shall Burn. Also dem sind wir scheinbar zu mainstreamig oder so. Aber mega, mega talentierter Typ. Also das sieht wirklich aus, als ob das von dem ist. Sieht wirklich aus, als ob das von dem ist. Also das hat mir jetzt was gesagt, der Look von der Band. Der Name hat mir jetzt nichts gesagt. Muss ich mal anchecken. Und ist auch nicht Grauzone oder so.
Also ich wüsste es nicht, ehrlicherweise. Ich habe davon auch noch nicht gehört, dass das Grauzone sein könnte. Und textlich ergibt das auch keinen Sinn, weil es damit nichts zu tun hat.
Weil das ist immer das Schlimmste, was es für mich gibt, wenn man irgendeine coole Black-Metal-Band entdeckt und dann merkt man, ach, sind doch irgendwelche Schwachköpfe.
So, pass auf, und das ist so ein Punkt, da habe ich mir gedacht, bei der Band Kanonenfieber, kennst du die?
Na, nee, aber ich weiß nicht warum, ich habe da vor ein paar Tagen das erste Mal das Logo irgendwo gesehen.
Genau, die.
War da irgendwas mit denen? Oder habe ich das Logo mal gelesen jetzt.
So, pass auf, lass mich kurz mal meine Gedanken ordnen diesbezüglich. Ich hatte das Cover von dem Album gesehen, Knochenmühle heißt das. Mhm. Und fand das alles schwierig, optisch und vom Namen und vom Thema. Also, es geht quasi um den Ersten Weltkrieg.
Das klingt so nach Totenmond irgendwie, Knochenmühle.
Ja, Totenmond ist ja aber links.
Ja, absolut. Ich sag nur jetzt so vom.
Aber den merkst du ja sofort an, dass die links sind. Totenmond.
Ja,
so gut. Auch textlich. So.
Ja, kann schon sein. Ja.
Jedenfalls habe ich das gesehen. Also das Cover ist so ein Propagandaplakat aus, also von Ungarn, also Österreich, Ungarn oder so. Ich weiß es jetzt ehrlicherweise nicht so richtig, von welchem Staat oder wie, aber so ein Propagandaplakat halt aus der Zeit. Und die Texte sind halt auf Deutsch. Da hast du halt auch teilweise Reden von Hindenburg oder vom Kaiser tatsächlich, die da mit eingespielt sind. Und ich fand das erstmal schwierig von außen betrachtet und fand das so schwierig, dass ich einen Bogen drum gemacht habe. Weil ich mir dachte, wow, also das ist mir jetzt ein bisschen zu doll. Es gibt ja auch die Band 1914, die ja quasi das Thema auch bedienen. Und das ist auch eine gute Frage, ich weiß nicht, wo die herkommt. Das fand ich ziemlich eindeutig nicht Grauzone. Und das fand ich auch immer ziemlich großartig. Da kam letztes Jahr kam da auch ein neues Album raus, das ich nur empfehlen kann. Ja, und dann habe ich mir jetzt mal vor ein paar Tagen den Spaß gemacht und habe mir tatsächlich die Schlacht von Tannenberg von Kanonenfieber gegeben. Und das hat mich so weggepustet, dass es wirklich, also dieser eine Song hat dazu geführt, dass ich jetzt wieder Bock auf Black Metal habe. So, und da geht es im Endeffekt um den Sieg bei Tannenberg. Das war eigentlich gar nicht bei Tannenberg, aber man hat das sozusagen propagandistisch so aufgebaut, als ob das ein Sieg bei Tannenberg war, um sozusagen die Niederlage gegen Litauen durch den Deutschen Orden wieder auszugleichen, so historisch revisionistisch gesagt. Weiß ich nicht, der Song war so positiv, dass ich mir gedacht habe, so, ich poste das jetzt auch mal. Ich habe auch gegoogelt, ich habe zu der politischen Sache nichts gefunden und dann schrieb mir jemand, ach, das ist ja cool, du solltest mal noch seine anderen Projekte abchecken. Das ist übrigens, das sind seine Projekte. Ich komme aus demselben Ort wie er, ich weiß, dass er das ist, weil das ist natürlich wie meistens ein anonymes Projekt. Und das war total herrlich, weil ich in dem Moment hatte er mir halt geschrieben und gemeint, dass es total toll findet, dass ich das poste. Also als dieses anonyme Profil, also eben als Kanonenfieber. Und in dem Moment wusste ich dann halt schon, wer es ist und dass es jemand ist, den ich halt kenne. Und das fand ich total niedlich irgendwie.
Ach so?
Also ja, also ich kenne ihn halt und deswegen kann ich es halt komplett ausschließen, dass das politisch fragwürdig ist. Und das hat mich auch ziemlich positiv bestätigt. Also der hat auch musikalisch einen guten Sprung gemacht, finde ich. Also der hatte vorher schon ein Projekt, das ich nicht schlecht fand. Und das ist für mich jetzt auf einem Level, dass ich sagen kann, yo, das kann was werden. Das wird sich entwickeln. Und er hat jetzt die nächste Single, die er rausbringt, ist tatsächlich mit Trevor von Black Dahlia Murder zusammen.
Mhm. Und ja, was macht der nicht, was mit Metal zu tun hat, ne? Das ist schon eine Rampensau, der Typ. Und lebendes Metal-Lexikon, Metal. Also der Typ frisst und scheißt Metal, auf jeden Fall.
Der Typ hat mir mal eine Flasche an den Kopf geworfen.
Och, da bist du, glaube ich, nicht der Einzige. Aber nicht mit Absicht, oder?
Also ich würde es verstehen, weil ich mich nämlich in der ersten... Nein, ich habe mich in der ersten Reihe demonstrativ umgedreht, weil ich es live so scheiße fand.
Echt?
Hm.
Okay. Ja,
also ich fand es war richtig, also boah. Also es war 2012, möchte ich dazu sagen. Vielleicht hat sich das ja verändert seitdem.
Aber diese rein handwerkliche ist eine der begabtesten Bands, die ich kenne.
Es war live, also ging gar nicht. Und deshalb, ich habe das noch nie gemacht, dass ich mich umgedreht habe, weil es nicht erträglich war.
Ich weiß es nicht. Wenn das dein spontaner Eindruck war, dann ist alles gut, so wie es passiert.
Ja, ich meine, er hat sich auch dafür gerecht. Also.
Nee, aber ist es nicht eigentlich schlimm, dass man cooler Musik trotzdem mit Argwohn begegnet? Weißt du, was ich meine? Also ich frag mich das so oft. Also ich meine, es ist irgendwie richtig nur, also man ist doch wirklich, da muss man ja auch mal Tacheles reden, man ist wirklich so weit, wenn man irgendeine Black-Metal-Band, die so einen Anstrich hat oder irgendwie so mal ein bestimmtes Klischee oder mit einer bestimmten Sache nur spielt, von der hast du noch nie was gehört, die gefällt dir, würde man doch heutzutage nicht einfach posten, ohne da vorher mal zu googeln, was sind das für Typen, aus welcher Ecke kommt die, oder weißt du, was ich meine? Also das ist schon, also finde ich richtig, dass man es macht, aber ich finde es krass, dass also, es so weit gekommen ist.
Zwei Gedanken dazu. Zum einen finde ich das auch schlimm, dass es so ist, und ich finde das eigentlich auch nicht richtig, weil man ja sozusagen die Kunst schon unabhängig der Kunst an sich erstmal abverurteilt oder zumindest erstmal so einen Stempel aufdrückt. Ja, das ist jetzt quasi unter Beobachtung. Finde ich auch schlecht, aber das liegt in dem Sinne nicht an der Kunstform, sondern das liegt ja an einigen Negativbeispielen, die es in den letzten Jahren einfach gab. So. Ja. Und,
na, es liegt aber auch daran, dass du dir jetzt hier keinen Shitstorm einhandeln willst, im Sinne von.
Ne, und das ist halt der Punkt. Also ich persönlich verstehe, wenn man als Privatperson sagt, es mir eigentlich scheißegal, ich höre das, weil ich es geil finde, aber ich als Person, die eine Reichweite hat, wo es zehntausende Leute sehen, ich werde einen Teufel tun und Werbung für Nazis machen. Also deswegen bin ich da einfach sehr cautious, möchte ich sagen.
Ja, also das hat für mich jetzt von der Privatperson gar nichts so sehr mit der Öffentlichkeitswirksamkeit zu tun oder so.
Also ich kann es jetzt nicht einschätzen, wie ich damit umgehen würde, wenn es anders wäre, sage ich jetzt mal.
Ja, also es ist bei mir so, ich will dann, also da kann ich die Musik auch, ich kann das dann anerkennen, dass da großes musikalisches Talent ist, ne? Und dass es große Kunst oder irgendwie ist oder so, aber ich kann das dann trotzdem nicht gut finden. Und trotzdem widerstrebt das als jemand, der sie wie mir, ne? Ich habe ja wirklich viele Jahre meines Lebens mit Kunstfreiheit auseinandergesetzt. Trotzdem ertappe ich mich dabei, wie ich jemanden sozusagen einer Gesinnungsprüfung unterziehe. Und das ist eigentlich große Kunstfeindlichkeit. Ne? Und trotzdem tue ich das und finde auch richtig, dass ich das mache, aber es ist ein Zwiespalt, den kann ich nicht auflösen für mich. Aber deshalb kann man ja mal, wir sind ja wenigstens so weit, dass wir darüber reden können und nicht totschweigen. Ne? Aber es ist, bin ich oft in einem Zwiespalt für mich, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also ich glaube, wir haben mittlerweile auch so ein bisschen die angenehme Position erreicht, dass wir uns oftmals mit so unpopulären Meinungen mit den Leuten angelegt haben, dass wir da abgehärtet sind. Und deswegen dann auch solche Themen besprechen können. Ich finde es halt auch extrem schwierig. Das Problem ist, es deklassiert für mich einfach Kunst, wenn es aus diesem politischen Anspruch entstanden ist. Weißt du, was ich meine? Die Frage ist ja, welches Ziel verfolgt der Künstler mit dieser Kunst? Und wenn es eben, ich meine, es geht um den Ersten Weltkrieg und dann hast du ein Kriegsgesang auf eine Schlacht, die propagandistisch erhöht ist, um den Kriegswillen der Deutschen anzufachen oder neu zu entfachen, quasi relativ unreflektiert besungen. Und da muss man dann erstmal überlegen, ist das jetzt tatsächlich ein historischer Bericht und beschäftigt sich einfach nur mit dem Fakt? Oder soll das sozusagen auch einfach die Glorifizierung der deutschen Kriegskunst sein, in dem Fall.
So. Ja gut, das ist ja die Frage, auf die die es ja in der Metal-Szene seit Ewigkeiten gibt, ne? Spätestens seit Auschwitz, The Meaning of Pain, Angel of Death und Slayer irgendwie, ist das nun rein dokumentarisch oder ist das Verherrlichung, was weiß ich, ne? Oder reine dumpfe Provokation irgendwie, also das ist ja die Diskussion, die ist glaube ich so alt, wie es kontroverse Metal-Lyrics gibt, ne? Auf jeden Fall. Also, wo ich natürlich immer zusammenzucke bei diesem Ersten Weltkrieg, es ist natürlich auch ein ideologischer Rückzugsraum, ne? Weil viele Leute natürlich immer noch denken, Nazitum hat 1933 angefangen und ja, das war da schon in aller spätestens in 20er Jahren richtig heiß unterwegs waren, irgendwie damit und auch in dieser Zeit viel glorifiziert wird. Also in der Nachkriegszeit, das ist ja so ein Ding, na, wir singen ja gar nicht über die Nazi-Zeit, das ist ja, das spielt ja in 20er Jahren, bei uns ist ja alles Weimarer Republik oder so, ne? Dass da, keine Ahnung, dass da die streikenden Arbeiter auch schon von Soldaten mit Hakenkreuzhelmen zusammengeknüppelt und erschossen wurden oder so, ne? Das ist vielen Leuten gar nicht bewusst. Wird ja in der Schule auch gar nicht mehr so vermittelt.
Naja, vor allen Dingen ist es halt eine Möglichkeit, den Nationalismus halt unverfroren aufleben zu lassen. So, und zwar nicht den Nationalismus im Hinblick auf die demokratische, die Republik sozusagen, sondern eben auf diese Monarchie. So, und dieser Staat, der sich allein der sich sozusagen durch das Blut legitimiert und nicht durch das Recht.
Ja, also, aber ganz im Ernst, also wenn ich jetzt so rein von der Glorifizierung her, ne, also zu Weltkriegszeiten Hindenburg oder Wilhelm II., dieser Tatterkreis und dieser militärisch-strategisch-politische Nichtskönner, dieses Großmaul Wilhelm II., irgendwie das zu glorifizieren, finde ich irgendwie eher, das würde mich eher abstoßen.
Tja, weil wir ja natürlich auch historische Quellen kennen und uns damit auseinandergesetzt haben und uns ein Urteil gefällt haben. So, ne? Und wenn man halt einfach zu einem anderen Urteil gekommen ist dann, und das anders sieht, damals hat man Wilhelm II. Im deutschen Volk vielleicht auch nicht ganz ernst genommen, aber es hat scheinbar gereicht. So.
Der greise Kaiser, der weiße Kaiser und der scheiße Kaiser. Ne? Und der scheiße Kaiser war im Gegensatz zu seinen beiden Vorgängern, das war Wilhelm II., der ja darüber hinaus auch fahnenflüchtig war. Also, so viel dazu.
Dabei ist es gar nicht so schön in Spa.
Nö, aber weiß nicht, in Niederlanden scheint es ja dann ganz gut gefallen zu haben bei seinem.
Ja, kam ja nicht mehr weg, ne?
Bei seiner Verwandtschaft. Naja. Nee, aber. Ja, also das ist trotzdem, aber ich verstehe den Impuls, sich künstlerisch mit dieser Zeit auseinanderzusetzen, weil es ist eine wahnsinnig spannende Zeit.
Ja, absolut.
Absolut. Und über die auch noch künstlerisch nicht so viel erzählt wurde. Ne? Also Erster Weltkrieg schon so ein bisschen, aber das ist halt so ein bisschen Mode geworden, sieht man ja auch an Sabaton und Co., aber weil Zweiter Weltkrieg ja wirklich kaum noch jemand hören kann, aber so Weimarer Republik, was da in Deutschland los war,
ja, das stimmt,
ist schon das krasse ist Scheiße, das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Ne?
Das ist tatsächlich also ein ziemlich blinder Fleck zumindest, was musikalische Themen angeht. So.
Ja, also auch rein kulturgeschichtlich, ne, was da vor Bewegungen entstanden sind und also das ist ja schon.
Nee, also ich klammer jetzt mal so diese ganzen Roaring Twenties als Kulturphänomen klammere ich jetzt mal aus. Also ich würde jetzt den Rest so betrachten. Das natürlich, dass das verarbeitet und Ewigkeiten immer wieder durchgenudelt wird. Das ist klar, aber das Drumherum, das, was nicht Eskapismus zu der Zeit war.
Ja gut, also jetzt, ja gut, Babylon, Berlin, fasst das ja beides ganz gut ins Auge, glaube ich. Die Umwälzung und den Spaß, den man da hatte. Aber jetzt rein politisch ist es schon, glaube ich, eine krasse Zeit gewesen, wo keiner eine Ahnung hatte, in welche Richtung es gehen wird. Weiß ich nicht, wäre ich, glaube ich, gern so mal der Herr der geschichtlichen Zeiten, der da so hinter die Räder blicken könnte und gucken, welche dunklen Mächte sich da die Oberhand verschafft haben, wie dann die Industrie das dann doch noch in ihre Richtung gedreht hat und eine Oktoberrevolution in Deutschland abgewandt hat nach russischem Vorbild.
Also, war das denn so nah dran?
Ich weiß es nicht, wie nah es dran war. Also,
weil das Gefühl hatte ich nämlich aus dem, was ich im Geschichtsunterricht gelernt habe, nicht.
Naja, also es wurde ja schon Räterepublik ausgerufen und was weiß ich und jetzt rein, was auf der Straße.
Ja,
aber
die sind ja relativ schnell niedergeknüppelt worden. Die hatten ja alle, also realistisch, keine Chance.
Ja, du, das ist eine völlige Umpolung auch gewesen, auch wenn du siehst, wie da manche SPD-Abgeordnete oder SPD-Politiker gehandelt haben oder so, ne? Da denkt man, das sind kaisertreue, erzkonservative Arschlöcher und nicht irgendwelche linken Revoluzzer gewesen oder so, oder auch wie die Kommunisten sich uneins waren und Abspaltung von der SPD und was an der Arbeiterschaft los war oder so, also Kräfteverhältnisse, ich glaube, das kann man heute gar nicht mehr alles so richtig einschätzen. Man weiß zwar Karl Liebknecht, genau. Rosa Luxemburg oder was weiß ich, aber das meine ich damit aus heutiger Sicht wahrscheinlich unmöglich. Ne? Aber wenn man da mal einen objektiven Einblick hätte, wie wirklich Kräfteverteilung und Entwicklung, Chancen waren und so, also das würde mich wahnsinnig interessieren zu der Zeit.
Also. Ich find's so befremdlich, wenn man überlegt, wie krass damals die Positionen waren. Also wie wenig Gemäßigtheit es eigentlich gab in dieser Zeit.
Absolut. Ne? Also wie ich vorhin schon gesagt habe, ne, hier ein Gustav Noske zum Beispiel, so ein SPD-Blut-Noske genannt, der da in Kiel beim Matrosenaufstand auch gewirkt hat und so. Also das sind Figuren, das wird es heute überhaupt irgendwie nicht mehr geben. Und da ging es dann sofort um Mord und Totschlag. Ne? Ja. Und das kann man sich in Deutschland heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellen. Nicht. Ne? Und deshalb deine Frage, wie nah dran das an dem Kippen in die linke Richtung war. Ich weiß nicht, also wenn man dazu gegriffen hat, eine behinderte Frau einfach kaltblütig zu erschießen wie Rosa Luxemburg. Weiß ich nicht, wenn man dann schon zu solchen Mitteln greift. Das ist ja selbst bei House of Cards die ganz obere Kante von Intrigantentum. Ne?
Ja, aber in einer Zeit, in der sich ganze bewaffnete Kompanien mitten auf der Straße Gefechte liefern.
Ja, komplett.
Da ist ja das eigentlich nur noch so eine Randnotiz.
Naja, das ist, also das musst du dir auch mal vorstellen, ne? Auch diese.
Ich meine, Walter Rathenau ist ja auch vor 100 Jahren jetzt genau ermordet worden, ne?
Ist das jetzt
1922, ja.
Kann sein. Ja, aber das ist ja komplett andere Zeiten, ne? Also wenn du da auch siehst, die Märzgefallenen, die sich dann später den Putschisten da in den Weg gestellt haben und so weiter, da sind streikende Arbeiter gewesen, die haben gewusst, auf die wird geschossen, ne? Mhm. Also das war jetzt nicht wie hier so ein Montagsspaziergang irgendwie, den man da einen revolutionären Anstrich geben will, wo man weiß, okay, der Polizist kriegt ein Disziplinarverfahren, wenn er mich ein bisschen zu hart anfasst.
Ja.
Sondern da ist man einfach niedergeschossen worden, Punkt. Und in Landwehrkanal geschmissen und fertig.
Das denke ich mir halt auch so. Wie können die es überhaupt wagen? Wie geschichtsvergessen kann man sein, dass irgendwie als mit einer revolutionären, mutigen Tat irgendwie in Verbindung zu bringen.
Ja, das ist Kuschelrevoluzertum, ist das. Ne? Das sind, dass der beste Beweis für eine Demokratie ist, dass die montags die große Fresse haben können.
Genau.
Ne? Das ist der beste Beweis für das, was die eigentlich abstreiten. Und das ist sozusagen die Restdemokratie, die wir noch haben. Die selbst von denen noch geleugnet wird. Ne? Also wenn man da wirklich Berichte hört, Alfred Neumann, ein alter Politbüroabgeordneter, Politbüromitglied in der DDR, das war so ein alter DDR-Frontkämpfer, der hat immer berichtet, so in 30er Jahren, Anfang der 30er Jahre, was da auf der Straße los war, wie die sich mit der SA geprügelt haben, diese ganzen linken Frontkämpfer, die waren ja damals auch so in Turnvereinen organisiert, ne, damit sie mit so unbeaufsichtigt irgendwie Kraftsport und Kampfsportausbildung, was weiß ich, machen konnten oder so. Ne? Da gibt es wirklich so Sachen, da ist überliefert, Also da hat er zum Beispiel, konnte dir wirklich erklären, wie man ein Polizistenpferd mit zwei Leuten einfach umkippen kann, so dass der schön auf die Fresse fällt und solche Sachen. Und die haben da wirklich sich mit Knüppeln totgeschlagen. Ne? Also anders kann man das nicht bezeichnen. Und also der Typ war ja auch 2 Meter groß oder so, da war ja auch im Olympiakader als Zehnkämpfer irgendwie. Hat natürlich nicht teilgenommen bei den Olympischen Spielen. Also krasse Zeiten, und das vergisst man immer irgendwie so ein bisschen, wenn man da heute so von Revolution redet, hier in unseren Breitengraden, was da los ist. Ne? Also das gibt es ja auch noch in anderen Ländern der Welt, wo da Leute wirklich auf der Straße totgeschlagen werden für das, was sie glauben. Ne?
Dass wir uns diesen Luxus überhaupt leisten können.
Ja, absolut. Absolut. Und man ist sich dessen eben nicht bewusst. Das ist ja das Traurige. Und dass Frieden halt so langweilig ist. Im Frieden erzählt so viel, also gerade im Metal, die Kunst, das ist ja bei mir auch so irgendwie, erzählt so viel vom Krieg, ne? Mhm. Eigentlich müsste man den Frieden würdigen.
Ja, das kommt dann nach dem Krieg.
Ja,
dann schaut ihr die Heimatfilme nach dem Zweiten Weltkrieg an. So.
Absolut. Ja, ist ja auch in der, was weiß ich, in Deutschland, da sollte ja die Kunst auch die Leute erstmal entnazifizieren. Da haben sie dann wieder Goethe und Schiller aus der Gruft geholt, die gute deutsche Kultur, die dann scheinbar nazifrei war. Dabei sind die natürlich auch missbraucht worden im Dritten Reich. Also, das ist schon interessanter Exkurs, wenn man das mal so nachvollziehen will. War ja natürlich jetzt auch ein Parforce-Ritt.
Ja, wir sind jetzt sehr von, also krass.
Von Laufschuhen. Zu genagelten SA-Stiefeln.
Genau. Ja, guck mal, das ist der Kreis, den wir schließen.
Naja, absolut. Aber war interessant heute, finde ich. Ich danke dir. Nö,
wirklich, wirklich. Also wieder mal sehr spannend und immer wieder eine Freude zu sehen, wie man thematisch einfach völlig abgleitet.
Totales Abgleiten. Der Titel wird irgendwas mit Schuh haben, ich bin mir sicher.
Tja, dann hoffen wir nur, dass wir uns jetzt relativ schnell mal wiedersehen.
Ja, das, wie in jeder Podcast-Folge möchte ich dir versichern, dass das jetzt wieder mehr auf Regelmäßigkeit beruhen wird.
Dann werde ich dir, wie in jeder Podcast-Folge, wo du sagst, nicht glauben. Und ja, verabschiede mich von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen bis zum nächsten Mal, wann auch immer das sein soll. Tschüss.
Macht's gut, Leute. Tschüss. Und lauft alle rund.
Yo, yo, Kids, checkt mal das Internet.